Guten Abend, liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend in der Colmain Book Bar zum Stadttalk. Mein Gast ist die Winterthurer Korsettschneiderin Beata Sievi. Schön sind Sie alle da, schön sind Sie da. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Beata Sievi. Beata Sievi ist die Schneiderin der intimsten Träume. In ihrem kleinen Atelier Entre nous an der Obergasse kreiert und schneidert sie Korsetts, Dessous und Abendkleider. Ihre Kreationen hatten bereits große Auftritte in Filmen wie die Herbstzeitlosen oder als Konzertgarderobe der Opernsängerin Cecilia Bartoli. Bevor Beata Sievi Korsettschneiderin geworden ist, studierte sie Psychologie und sie hat sich bereits damals mit den Themen Intimität, Erotik und Nähe befasst. Beata Sievi ist gebürtige Polin, sie lebt seit einigen Jahren in Winterthur, tanzt gerne Tango und ist verheiratet. Beata Sievi, Sie sind ein Nachtmensch, Sie arbeiten an vielen Tagen bis spät in die Nacht in Ihrem Atelier und sind gebeugt über Ihre Schneiderarbeit. Wann haben Sie dieses gestern Abend verlassen?
Gestern Abend, da war 10 Uhr.
10 Uhr.
Ist Wobei ich sagen muss, ich bin gebeugt über der Arbeit im Atelier am Abend nur, wenn ich nicht gerade Tango tanze.
Wenn Sie nicht Tango tanzen. Das heißt, gestern Abend war kein Tango-Tanzabend. Und woran haben Sie dann gearbeitet bis um 10 Uhr?
Derzeit arbeite ich an einer Vorbereitung von einem Kurs über ein Barock. Korsett. Und das sind sehr intensive Vorbereitungen und manchmal kann ich die Gedankengänge oder will ich die Gedankengänge nicht unterbrechen und arbeite, bis ein gewisses Stadium des Projekts erreicht ist.
Das heißt, Sie sind eine sehr vertiefte Arbeiterin, Sie sind dann sehr in der Sache drin.
Wenn mich ein Projekt fasziniert, dann ja.
Und das ist offenbar eines, das Sie sehr fasziniert.
Das hat mich reingezogen, ja, das Thema Barock. Und wie in jeder Epoche, jede Epoche hat verstanden, mittels Korsett den Körper der Frau auf eigene Art und Weise zum Vorteil zu bringen. Und das zu erforschen, wie das in jeder Epoche genau ausgesehen hat, das ist das, was mich sehr in meiner Arbeit fasziniert. Und gerade eben befasse ich mich nicht mit sehr modernen, also eigentlich mit den Anfängen von Korsetts im Moment.
Ja. Und was ist so speziell am Barock?
Es ist die Form, es ist die konische Form, die enge Taillen.
Ist es das Dekolleté zum Beispiel in diesem Fall auch
oder? Ja, wir haben da eine Dame im Publikum, die ein Barockkorsett.
Aha, können Sie vielleicht kurz aufstehen? Wir haben gerade eine Dame. Das ist ein Korsett, das etwas ausgeschnitten ist unten. Es hat eine spezielle Form. Können Sie es vielleicht kurz beschreiben?
Also die Schlitze, also man nennt es Zatteln, die waren notwendig, weil man ja früher sehr üppige Röcke auch getragen hat zu den Korsetts. Heute kann man das gestalten, wie man möchte. Da in diesem Kurs, den ich leite, darum geht, auch die historischen Formen zu vermitteln, ist es von der Form her sehr getreu. Hingegen Design, das ist dann meine eigene Fantasie.
Vielen Dank. Sie sitzen zum Teil ja eben stundenlang in Ihrem Atelier, zum Teil auch ganz alleine. Sie haben nicht ein großes Team. Wie fühlen Sie sich so alleine in diesem Raum?
Ich fühle mich wohl. Ich glaube, bei meiner Arbeit, das ist notwendig, die Einsamkeit zu ertragen oder sie zu mögen.
Wie meinen Sie das?
Ich würde sagen, es braucht so viel Konzentration auch, dass die Präsenz von anderen Menschen vielleicht störend wäre für mich. Mich lenken auch, ich schätze es gelegentlich, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe ja zwei Angestellten, eine von meinen Angestellten, Frau Mannhardt, ist heute auch da. Und es ist schön, es ist schöne Abwechslung, es ist Unterstützung, aber an wichtigen Konzepten möchte ich oft alleine arbeiten, weil ich mich dann auch besser konzentrieren kann, besser vertiefen kann.
Das heißt, Sie sind ein Mensch, der eigentlich gerne für sich alleine ist und etwas alleine macht?
Ja, so kann man es auch nicht nennen. Ich meine, ich tanze auch Tango.
Ja, das stimmt, das geht nicht alleine. Aber Sie arbeiten sehr gerne alleine.
Ja, mehrheitlich, ja.
Es ist jetzt ungefähr 14 Jahre her, seit Sie das Korsett entdeckt haben. Sie waren damals in der Ausbildung zur Damenschneiderin im Theater Neumarkt in Zürich. Weshalb haben Sie sich ausgerechnet in dieses Kleidungsstück verliebt?
Zuerst haben Sie schon erwähnt, dass ich zuvor Psychologie studierte und mich immer schon auch für das Intime interessierte, also für Eros allgemein, also in der Psychologie, in der Philosophie, in der Literatur. Und als ich dann Damenschneiderinnenlehre abgeschlossen habe, war die Frage, in welche Richtung möchte ich meine Fähigkeiten lenken. Es ist klar, nach der Lehre jeder, also der Handwerker wird, muss sie, oder jeder vielleicht, der überhaupt Berufsausbildung abgeschlossen hat, muss eine Vision entwickeln. Und so kam das Interesse an dem Intimen mit den neu erworbenen Fähigkeiten in der Schneiderei zusammen. Und wenn man sich ja für Geschichte der Unterwäsche jetzt interessiert, so kommt man unweigerlich an Korsett als das wichtigste Objekt.
Aber es ist ein sehr mutiger Weg. Sie haben sich dann auch ziemlich bald selbstständig gemacht. Wie war es so am Anfang als selbstständige Korsettschneiderin?
Es blieb mir nichts anderes übrig, weil ich meine, man kann das Handwerk nirgendwo wirklich lernen. Also ich habe es schon versucht, ich habe meine Wege eingeschlagen, ich habe Praktikas gemacht, dort wo es noch möglich war, also in meiner Heimat unter anderem. Aber dann habe ich den Weg gewählt, Learning by Doing.
Ja. Wieso kann man das nicht lernen? Was?
Weil das niemand vermittelt. Also jetzt kann man es bei mir lernen. Aber das wenige erhaltene Wissen, erstens gibt es wenig Leute, die das Handwerk wirklich beherrschen. Und die, die es beherrschen, die wollen es für sich behalten.
Ist das ein Geheimnis?
Es ist ein Geheimnis. Es sind wirklich Berufsgeheimnisse.
Und Sie geben dieses Geheimnis nun weiter?
Ja. Also ich finde, es ist ein tolles Handwerk. Es ist sehr etwas Anspruchsvolles. Und es ist mir wert, dass das Wissen weiter besteht.
Ja. In Ihrem Atelier, das ist ja ein, da haben Sie wie zwei verschiedene Räume. Ein Raum dort ist wie ein Showraum, es ist ein dunklerer Raum, der auch in Rot gehalten ist, so fast ein, es gibt fast ein erotisches Ambiente. Der andere Raum ist ein ziemlich offener, klarer Raum mit vielem hellem Licht. Wie sind so Ihre Kunden und Kundinnen, die Sie dort empfangen?
Das Spektrum ist sehr breit. Wenn wir das Alter jetzt mal in Betracht nehmen, dann ist es zwischen 18 und 85. auch das Gleiche gilt für den sozialen Status. Es sind, was sie vereint, sind Frauen, die gern ihre Weiblichkeit betonen möchten, die Freude haben an sich selber, an dem Frau, eine Frau zu sein, sie stolz sein möchten und die Stolz zeigen.
Aha,
und was, deshalb möchten sie ein Korsett.
Was kommen dann für Wünsche an Sie heran?
Wie meinen Sie das?
Für Ihre Wünsche des Korsetts oder was man da für Pläne, wie man dann aussehen möchte?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Wir haben ja, das ist etwas, wo ich eher leite, oder das ist so meine Aufgabe, herauszusondieren, was die Kunden sich möchten, was ist ihr Ideal von der Schönheit, was sind die natürlichen Vorteile, wo sie mitbringt und wie kann man das betonen. Also oft sind die Wünsche sehr vage. Man möchte einfach etwas Schönes haben und das ist meine Aufgabe dann, die Frauen zu beraten und zu begleiten auf diesem Weg. Und da habe ich natürlich ein Wissen über Mode- und Korsettgeschichte. Da gibt es mehrere Formen, die man wählen kann, je nach Figur. Sieht die Form vielleicht vom 18. Jahrhundert besser als die vom 19. Jahrhundert. Und dann gibt es noch den Design, der mehrheitlich bei mir modern ist. Und da hängt sehr auch wieder stark ab von den Vorlieben der Kundin, ob sie eher ein romantischer Typ ist oder vielleicht eher sportlich, sexy oder wie auch immer.
Sie haben ja auch Männer, die zu Ihren Kunden gehören. Männerkorsetts, das stellen Sie auch her. Was sind das so für Typen oder was sind das für Korsetts?
Also erstens muss man sagen, dass das Thema nicht neu ist. Also auch schon im 19. Jahrhundert haben sich einige Korsettmacherinnen spezialisiert auf dem Gebiet der Herrenkorsetts. Und das ist sehr unterschiedlich. Also historisch gab es Korsette für Männer, die von den Offizieren, also so, oder vor allem in der Kavallerie getragen wurden, oder von den modischen Gecken, um die modische Silhouette, so Hourglass-Silhouette, zu erreichen. Und andererseits gab es auch schon im 19. Jahrhundert Männer, die die Fantasie hatten, einen weiblichen Körper haben zu wollen oder sich gelegentlich in die weibliche Persönlichkeit einzuversetzen, und das mittels Korsetts. Und heute nennt man das Crossdressing.
Crossdressing. Crossdressing.
Und ich habe tatsächlich einige Herren, die weibliche, also nach dieser weiblichen Form suchen und bei mir Korsette bestellen.
Gibt es auch Wünsche, die Ihnen zu intim sind, oder Gespräche, die Sie führen, die Sie dann irgendwann mal abbrechen wollen?
Also es ist immer ein Weg, sich mit der Kundschaft zu finden. Ja, also es ist eine Begegnung. Und ich bin gelernte Psychologin, ich habe kein Problem damit, mit Menschen Gespräche zu führen oder auch über intime Themen. Aber man muss es sehen, es ist immer in einem bestimmten Kontext bei mir. Ja? Jemand kommt, weil er eine Fantasie hat, einen kreativen Wunsch, und ich versuche, ihnen zu helfen, diesen Wunsch zu verwirklichen. Und was mich interessiert dabei ist, ob ich technische Möglichkeiten besitze, ja, etwas zu realisieren. Und so haben wir immer einen Gegenstand. Es ist ein gemeinsames Projekt. Ja? Es ist nicht ein Gespräch über private Fantasien. Das ist nur am Rande. Für mich ist es wichtig, das Objekt, wo zwischen uns steht und wo wir gemeinsam realisieren wollen.
Also, dass Sie das erste Mal mit einem Männerkorsett konfrontiert worden sind, dann haben Sie geforscht.
Genau, genau. Ja, das war für mich auch, ja, damals, also nach der Schneiderinnenlehre, als ich mit den Korsetten angefangen habe, das war im ersten Moment überraschend. Aber mein Atelier heißt Entre nous, und das ist auch ein Programm. Ich finde das spannend und bereichernd, auch einen Raum zu bieten für auch grenzüberschreitende Fantasien,
die Sie dann aufnehmen und ganz gelassen zu erforschen probieren.
Also sagen wir mal, ich versuche, sie kreativ umzusetzen.
Sie probieren ja Korsette zum Teil von vergangenen Zeiten, wie dieses Barockkorsett, in die moderne Zeit zu überführen. Sie haben hier verschiedene Modelle mitgebracht, die man auch im Raum sehen kann. Können Sie vielleicht kurz diese Modelle hinter uns beschreiben?
Ich fange vielleicht bei Kaiserin Messalina. Wir haben noch nicht erwähnt, dass in meinem Atelier, in dem dunklen Raum, den Sie zuvor beschrieben haben, seit 6 Jahren auch Soireen stattfinden, wo die erotische Literatur vorgelesen wird. Und in diesem Rahmen, also für diese Soireen, stelle ich auch Kleider her, oder das ist dann die freie Kunst, das sind keine Kundenaufträge, das sind meine literarischen Inspirationen, die ich dann umsetze, und meine Models präsentieren dann die Kreationen und Schauspieler lesen die Texte, oder es sind auch Musiker dabei, und das ist eben eins von diesen Kreationen, die im Rahmen einer Soiree bei meinem, im Atelier präsentiert wurde.
Das ist eine Kreation, die in Braun mit Leder ausstaffiert ist.
Und versetzt noch mit den antiken römischen Münzen, was eine Anspielung ist auf die heimliche Betätigung der Kaiserin Messalina, die Sie kennen die Geschichte nicht?
Nein.
Kaiserin Messalina stahl sich aus dem Ehebett und prostituierte sich in der Nacht. Und die Münzen sollen auf die käufliche Liebe hinweisen.
Und das hat sie fasziniert,
eine Soiree daraus zu machen. Ja.
Weshalb haben Sie auch schon davon geträumt, das zu tun?
Wie kommen Sie denn darauf?
Ich weiß nicht.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass man als Künstler sich für verschiedene Themen interessiert, die einfach grenzüberschreitend sind?
Doch.
Haben Sie den Eindruck, dass es immer mit den eigenen Fantasien verbunden?
Offenbar in diesem Fall nicht, wie Sie sagen.
Es werden auch viele Fantasien an mich herangetragen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Diese Kaiserin Messalina, eben da haben Sie eine Soiree daraus gemacht. Können Sie vielleicht noch kurz die Form beschreiben, weshalb Sie sie so gewählt haben vom Korsett?
Die Form des Korsetts stammt, also weil in der Antike hat man keine Korsette getragen. Deshalb griff ich auf eine Form aus dem 18. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Empire-Form mit der Naht direkt unter den Brüsten. Und das tat ich, weil die meisten Schauspielerinnen, die je Kaiserin Messalina gespielt haben in vielen Theateraufführungen, waren oft in einem Korsett dieser Epoche dargestellt. Also das zeigten meine Recherchen und deshalb schien mir das als Anlehnung sinnvoll.
Mhm. Sie haben dieses Korsett extra oder speziell für diese Soiree hergestellt. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
An diesem Korsett habe ich um die 40 Stunden gearbeitet.
Gegen 40 Stunden. Und was ist das für ein Stoff?
Es ist St. Galler Spitze, bedruckt mit einem Schlangenmuster, also ein sehr modernes Verfahren und ein gebrauchtes Leder.
Ein gebrauchtes Leder?
Also ja, für eine Dame, die sich im Dreck wühlt.
Auf dieser anderen Seite haben Sie ein ganz rotes Korsett mitgebracht, ebenfalls mit Spitzen.
Das ist, wenn jemand in ein Opernhaus gehen möchte oder also die andere Seite. Wir haben in der Korsetterie die Möglichkeit, einerseits mit einem Korsett ganz intime Fantasien auszuleben oder aber darauf zurückzugreifen, was Korsett von Anfang an eigentlich war. Das war ein Objekt, das Prestige symbolisierte. Also die moralische Haltung auch unter anderem und die Überlegenheit. So kann man bei mir beides finden. Man kann auch Korsette finden, die einfach schön sind und durchaus am Abend an einem bestimmten Anlass getragen werden können.
Ist dieses Korsett auch angelehnt an eine Historie, an eine Geschichte?
Das nicht. Das ist mehr eine visuelle Faszination. Das ist die viktorianische Epoche und von der Technik her habe ich da für die Betonung der Oberweite eine spezielle Methode angewendet beim Nähen, die heute gar nicht mehr bekannt ist. Und das war eher die technische Herausforderung und dann natürlich die Farbe, also die Form.
Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie in Ihrer Heimat zum Teil Praktikas gemacht haben. Wird dort dann die Kunst des Korsetts noch so gemacht, wie Sie das sich erhofft haben zu lernen?
Das nicht wirklich. Also ich habe natürlich bei weitem dann mit den Jahren meine eigenen Arbeitsmethoden entwickelt. Dennoch am Anfang war es wichtig, überhaupt jemandem zu begegnen, der sich mit dem Thema befasst. Und in Polen damals gab es tatsächlich noch ein paar wenige Lingerie-Schneiderinnen und da habe ich bei einem von ihnen habe ich dann in meiner Heimatstadt ein längeres Praktikum gemacht und das waren die ersten Schritte, so vor allem in der Lingerie, im Lingerie-Bereich.
Wo finden Sie dieses ganze Wissen über Korsettgeschichte? Es ist ja nicht so einfach, in die Bibliothek zu finden, oder?
Es gibt mittlerweile schon fundierte Publikationen, die gibt es nicht viele, aber ich habe sie gefunden, ich kenne sie, ich weiß, auf was ich mich stützen kann. Aus meinem Studium her bringe ich sicher sehr ernsthaften und eine anspruchsvolle Haltung. Also ich prüfe immer dann die Quellen für alle Aussagen, und weil ich nicht gerne irgendwelche Klischees wiederhole. Und da kann man durchaus finden, oder sonst macht man eine Reise nach Paris. Also ich gehe in Museen, ich gehe in Bibliotheken, suche nach alten Dokumenten und vor allem nach alten Objekten, auch nach alten Korsetts.
In alten Bibliotheken oder in Museen? Oder?
In den Museen, ja. Ich habe Zugang bekommen zu Spezialsammlungen im Museum Gaera in Paris, auch in Venedig oder auch in Polen. Und da kann ich die Objekte dann von nahem betrachten, fotografieren und später analysieren.
Also das sind Orte, wo man sie kennt und weiß.
Nein, man kennt mich nicht, aber ich stelle einfach einen Antrag. Ich erzähle also von mir. Ich denke auch, dass meine Arbeit bereits eine gute Referenz ist.
Mhm. Sie tragen häufig selbst ein Korsett, wie heute Abend. Mögen Sie sich erinnern an den Moment, als Sie zum ersten Mal eins angezogen haben?
Ich glaube nicht wirklich, wenn ich jetzt so überlege. Also so den allerersten Moment. Das passierte im Verlauf von einem Prozess, wenn man Dinge kreiert. Ich glaube, ich habe zuerst für meine Models genäht. Weil für sich selber zu nähen, das ist ein Problem, wie man eine Anprobe macht. Ja? Und daher, es war eigentlich der Wunsch, das selber zu ausprobieren, der kam später. Für mich war es faszinierend, für Frauen zu arbeiten, die ich kannte.
Und das heißt, als Sie später dann für sich mal eins gemacht haben, wie haben Sie sich selbst darin gefühlt?
Also ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich fand es immer sehr speziell, ja, sehr besonders.
Wie meinen Sie besonders? Gibt Ihnen einfach eine schöne Haltung?
Haben Sie denn nie ein Korsett getragen?
Ich habe bei Ihnen mal kurz eins getragen und es war mir dann ziemlich eng. Ja, ich habe mich ziemlich eng gefühlt darin. Ja. Deshalb will ich es auch gerne von Ihnen wissen.
Ja, es fühlt sich schon eng, aber es ist die Frage, ob man das als Diskomfort empfindet. Ich finde meine Schuhe manchmal unbequemer als meine Korsetts.
Ja. Vor allem die Korsetts machen ja keine Blasen und hinterlassen keine großen Spuren.
Sicher nicht die ich mache. Das ist dann noch die Frage. Ja? Ich meine, Massarbeit ermöglicht wirklich auf die Figur ganz individuell einzugehen. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Man hat vielleicht so eine Vorstellung, ein Korsett ist eine vorgegebene Form, wo dann eine Frau darin reingezwungen wird. Und das ist eine Vorstellung, die kommt, ich weiß nicht von wo, die entspricht aber nicht der heutigen Realität.
Was ist denn die heutige Realität? Weil ich denke, von früher, die Korsetts, die man so kennt aus der Geschichte, sind schon die, die eher dann zugeschnürt sind und diese richtige Haltung und Form versprechen.
Das versprechen die heute auch, aber heute arbeiten wir natürlich mit anderen Materialien und vor allem, ich berücksichtige immer die Wünsche der Frauen und wie weit sie gehen möchten. Also wo ist das? Es geht immer darum, und ein Ideal und dann Komfort gegeneinander abzuwägen. Und das ist ein individueller Prozess. Man macht Anproben, man spricht miteinander und das kann dann jede Frau selber wählen eigentlich, was sie möchte.
Also wie eng und wie sehr die Haltung vorgeschrieben ist, das wird dann...
Also es ist nicht vorgeschrieben, es gibt nichts Vorgeschriebenes heute diesbezüglich. Nur also die eigene Fantasie, die eigene Wünsche.
Es ist eigentlich alles offen, wie sehr, dass man zum Beispiel schnüren will, wie eng die Taille sein soll.
Auf jeden Fall.
Und so anstelle von früher, wo ja zum Beispiel das dann auch zum guten Ton vielleicht gehörte, wenn man besonders eng schnüren konnte.
Ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschichte, was die Literatur, also was die Forschung, Modeforschung beweist, ist, dass einige Frauen die enge Schnürung bevorzugten und nicht, weil das vorgeschrieben wurde, sondern weil sie die Wirkung entdeckten, die das hatte. Also, und sie haben ganz bewusst damit gespielt.
Es gibt auch Frauen, die sich heute noch sehr eng schnüren. Das ist auch ein bisschen eine masochistische Haltung.
Ich weiß es nicht, ob das eine masochistische Haltung ist. Wissen Sie das?
Ich weiß es auch nicht, aber es schmerzt, kann ich mir vorstellen.
Eben, das ist eine Projektion. Also ich meine, Sie wissen es nicht, wie das sich für die Person anfühlt. Vielleicht entdeckt sie, hat irgendein besonderes Gefühl dabei, wofür sie berauschend ist. Also ich denke, da muss man auch sehr aufpassen auf die Zuschreibungen, ja? Weil so entstehen genau die Mythen auch über das Korsett. Ich habe Kundschaft auch, das sind auch damals wie heute, die Frauen, die sich sehr eng schnüren, also ich rede da von Taillenreduktion, die größer ist als 15 cm, also wo man mehr als 15 cm wegschnürt. Das ist das, was man heute Tight-Lacing nennt. Und die so Enthusiasten von Tight-Lacing gab es auch schon erstens im 19. Jahrhundert, aber das war keine Regel. Also das waren auch damals schon eher war eine eben Minderheit der Enthusiasten von einem ganz besonderen veränderten Körpergefühl, wie ich das nennen würde. Und, aber was denn dazu gehört, also es ist nicht unbedingt gesagt, dass das mit Masochismus oder sonst mit irgendwelchen Abweichungen gehört. Und es seien, also ich habe es nicht erforscht.
Wie passen Korsette und Emanzipation zusammen? Frauen haben sich ja mal entledigt dieser Formen, die vorgegeben sind.
Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Ist das etwas, das auch gut zur heutigen Form der Befreiung, also des befreiten Körpers, gehört?
Natürlich, wenn man Komfort an die erste Stelle setzt, ja, also wenn man über Körpergefühl oder Körperkultur spricht und dann Komfort und Bewegungsfreiheit an die erste Stelle setzt, dann ist das ein Widerspruch, weil Korsett doch eine gewisse Einengung mit sich bringt. Aber das ist die Frage, ob die, eben diese Art der körperlichen Freiheit und Bewegungsfreiheit Maßgrad für die Emanzipation sein muss.
Wieso soll es das nicht sein, wenn man...
Ja, ich sehe den Zusammenhang nicht.
Das heißt, für Sie passt es ja gut. Eine Frau kann heute ja entscheiden, ob sie das will oder
ob sie nicht, ob sie das nicht sie das will. Sie, wenn sie das trägt, was sie damit macht, ob sie damit verführt oder sich in Szene setzt oder ihre eigene Fantasie auslebt. Und da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zur Freiheit. Im Gegenteil. Also ich meine, seit Madonna in dem Korsett von Gaultier auf der Bühne stand, würde ich meinen, dass die Frage eigentlich über Korsett und Emanzipation überflüssig ist, weil sie genau dem Korsett die neue Bedeutung gegeben hat.
Sie haben sich, wie Sie gesagt haben, ja schon in Ihrem Psychologiestudium mit den Themen Erotik und Nähe beschäftigt. Was haben Sie damals genau für Themen studiert?
Die Beziehung, also Bindung, als ein, was mich immer noch interessiert ist,
also zwischen
ist die Menschen. Bindung zwischen zwei, also ja, also Bindung als Grundbedürfnis vom Menschen und dann alles, was damit zusammenhängt, ja, wie das also so beim Kind aussieht und was hat das nachher für Reperkussionen, Konsequenzen für Erwachsenenleben, was für Formen der Beziehungen können wir haben, was für erotische Fantasien haben wir, wie unterschiedlich ist das ganze Spektrum. Und dann natürlich aber auch in der Kunst. Ich meine, es hat mich nicht nur in der Psychologie interessiert, sondern wie man diese Eros als die treibende Kraft, was hat man damit, wie hat man das in der Kunst dargestellt? Ja? Also so in der Literatur, auch was hat man in der Philosophie darüber ausgesagt?
Wieso hat Sie das so fasziniert?
Ich weiß nicht, das sind Dinge, die einfach vorgegeben sind im Leben.
Es ist für Sie so wie ein großes Lebensthema auch?
Ja.
Haben Sie... Klischees über Korsetts, die Sie besonders aufregen. Sie haben vorher schon ein paar davon erwähnt, eben das Schnüren. Gibt es noch andere, die immer wieder an Sie herangetreten sind?
Ich muss sagen, dass mich das weniger interessiert. Mich interessiert eigentlich die positive Besetzung vom Korsett. Mich faszinieren meine Kundinnen und wie sie strahlen, wie sie zufrieden sind. Wenn ich sehe, was an welchen Anlässen sie die Korsette tragen, ich meine, das sind Sachen, die mich wirklich viel mehr interessieren als das, was man so geläufig da erzählt. Es tut mir leid.
Also was Ihre Kundinnen aus sich selbst machen können, wenn sie ein Korsett tragen. In Ihrem Leben ist ja oft diese Inszenierung und Selbstdarstellung sehr wichtig.
Sie meinen in meinem Privatleben?
Ja, nein, in Ihrem allgemeinen Leben, in Ihrem Berufs- und Privatleben einerseits, weil Sie auch diese Soirées inszenieren, Sie inszenieren auch Fotoshootings mit Ihren Models. Das Inszenieren und Natürlichsein spielt in Ihrem Leben eine Rolle. Weshalb fasziniert Sie das auch so, dass man sich eben so inszenieren kann und sich auch darstellen kann?
auch die Frage nach warum, ich meine, wenn ich wüsste warum, dann müsste ich das alles nicht tun. Ja, ich meine, es ist eine künstlerische Suche nach einem Ideal. Das ist alles, was ich sagen kann. Es haben mich immer Frauen und Schönheit, das hat mich einfach immer fasziniert. Wenn ich meine Models sehe, wie sie sich bewegen, voller Anmut, das ist einfach fantastisch. Ich weiß nicht, ich habe Bedürfnis, dem nachzugeben, dem einen Raum zu geben. Und es ist nicht nur eine künstliche Inszenierung, ich meine, das ist Begegnung der Menschen in einem bestimmten Setting. Wir erzählen eine Geschichte, es kommt Musik, Sprache, ein Text zusammen, es kommt Schönheit von den Darstellerinnen zusammen. Ich sehe das nicht als irgendetwas, ich weiß nicht, eine Selbstdarstellung. Es ist die Suche nach einem Ideal, es ist Begegnung um ein bestimmtes Thema herum. Und das Thema, das ist Schönheit und Verführung.
Das ist das Grundthema ja Ihrer Mode und Ihrer
ja, und uns. Ja, genau. Genau.
Sie haben viele Kundinnen und auch Kunden, die von weit her kommen, aus Deutschland und aus Frankreich, auch aus der ganzen Schweiz. Sie haben nicht so viele Kundinnen aus Winterthur. Weshalb ist das so?
Also ich habe schon natürlich Kunden auch namenhafte, aber ich schulde Ihnen Diskretion.
Ja, ja, natürlich. Aber Sie sind doch nicht so zahlreiche, wie Sie vielleicht als Wintertourer Ansässige vielleicht erwarten könnten. Das
natürlich wäre es schöner, aber wir müssen es in einen bestimmten Kontext setzen. Winterthur ist eine kleine Stadt letztendlich. Ja? Und die Stadt ist auch besonders geprägt. Es gibt nicht so viele Anlässe, wo man jetzt ein Korsett, also ein festliches Korsett tragen könnte.
Wir haben kein Opernhaus zum Beispiel.
Wir haben kein Opernhaus. Ja, wir haben nicht, wir haben nur alle zwei Jahre einen Ball. Oder so. Und deshalb, also ich sehe das eher in diesem Kontext, ich will dann nicht sagen, dass Leute nicht Bedürfnis haben danach oder nicht die Fantasie haben, sondern prozentual, denke ich, verteilt es sich einfach. Das entspricht ein bisschen dem Charakter dieser Stadt. Aber ich habe durchaus auch Leute, die wiederum in Winterthur vielleicht eher da nach den Korsetten fragen, die sie in intimen Rahmen dann genießen.
Ja? Also es ist nicht so, dass sich Wintertourerinnen nicht gerne auch mal schön kleiden.
Nee, das könnte ich eben nicht sagen. Da wäre ich diesen Damen, die dann zu mir kommen, wäre ich einfach nicht gerecht. Und ich habe auch wirklich eine ganz tolle Kundschaft aus Winterthur.
Aus der Stadt.
Aus der Stadt, ja.
Ihre Korsette vielleicht so oder so im Alltag, wenn man jetzt nach Paris geht oder nach Zürich, sieht man die vielleicht schon häufiger? Oder gibt es andere Städte, wo man schon eher mal so jemanden sieht wie Sie?
Es ist schwierig. Ich sehe es eigentlich auch nicht so viel, aber ich muss sagen, ich verkehre wahrscheinlich auch nicht in diesen Kreisen. Ich führe ein ruhiges Leben. Ich beliefere vornehme Leute mit tollen Roben und selber aber nehme ich an diesem prunkvollen gesellschaftlichen Leben auch nur wenig teil, also sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland. Deshalb fällt mir ein bisschen der Vergleich. Und ich denke, das ist alles ein bisschen eine Projektion vielleicht, dass man sagt, ja, im Frankreich, natürlich sind Frauen vielleicht so ein bisschen eleganter in den Großstädten, aber in Zürich sind Frauen auch eleganter vielleicht oder ein bisschen als in einer Kleinstadt in Winterthur. Ich würde eher sagen, dass was Korsett angeht und wie ich das anbiete, das ist ein luxuriöses Produkt. Das ist natürlich Massarbeit, ist ein Luxus heute. Und das ist überall etwa gleich, dass man nach Kunden dann suchen muss. Mhm. Ja? Und das, ich stelle mir vor, nicht unbedingt vor, dass es in Paris für diesen Projekt viel mehr Kundschaft hätte, als da, wo ich gerade bin. Ja? Zumal, wenn jemand etwas Besonderes sucht, dann findet er auch den Weg zu mir.
Wie viel kostet denn so ein Korsett von Ihrem Atelier, so zum Beispiel so eins wie hier in meinem hier Rücken?
Jetzt, ja, also jetzt angenommen, das würde ich nach Maß herstellen müssen. Dieses Korsett benötigt 40 Stunden Arbeit. Und Ich habe den Handwerkerlohn von 95 Franken. So können Sie ungefähr kalkulieren, was das Korkset kosten müsste.
Ja. Das ist jetzt also gegen?
Gegen 4.500 auf jeden Fall. Also das Modell.
Und das ohne mit Material und inklusive. Material,
ja. Wie also läuft so, das? So ist meine Kalkulation. Es ist eine ehrliche Kalkulation, die jeder. Also jeder Kunde wird darüber informiert, auch wie der Aufwand ist. Also es ist mir wichtig, das in Relation zu setzen, auch zu anderen Berufen. Es ist eben so, dass Maßschneiderei immer weniger populär wird. Ich bin nicht teurer als andere Couture-Ateliers, aber ein Korsett benötigt sehr viel Arbeit. Das kann man vielleicht so nicht wissen, wenn man sich mit der Materie nicht näher befasst. Und das ist das, was dann oft schockiert, ein bisschen zu Unrecht.
Was gibt es dann da für Schritte? Also wie viel Arbeit braucht?
Eben, das Minimum, wo für ein Maßkorsett notwendig ist, sind so 20 Stunden und dann muss aber dann der Stoff sehr schon erprobt und eher einfach in der Verarbeitung sein. Wenn es etwas sehr Kostbares ist, dann ist das dann wiederum nicht möglich. Aber natürlich bin ich immer auf der Suche nach Wegen, um das schöne Produkt auch zugänglicher zu machen. Mhm. Ich arbeite ja auch an der Prêt-à-porter-Kollektion und wir haben bereits Standardgrößen, wo dann jede Dame mal zuerst mal probieren kann, ob sie auch in eine Standardgröße passen würde und die sind dann um 1.000 Franken.
Was ist denn ein einfacher Stoff?
Sagen wir Baumwolle im Gegensatz zu Seide, die dann sehr viel Vorsicht verlangt.
Und wahrscheinlich ist Seide aber doch beliebter.
Es ist unterschiedlich. Ich habe auch sehr schön, also ich meine, wir sehen da in diesem Licht nicht so gut, aber man kann es von nahem betrachten. Das ist ein Baumwollbrokat, der ist auch sehr elegant. Oder ein Jeans-Korsett, durchaus attraktiv, ist aus einer alten Jeanshose angefertigt. Also das sind die Materialkosten niedrig.
Ich möchte von der Gegenwart noch ein bisschen auch in Ihre Herkunft gehen. Sie kommen ja aus einer polnischen Hafenstadt, aus einer ehemaligen heutigen Handelsstadt aus Danzig an der Ostsee. Weshalb haben Sie diese Stadt mit Renaissance-Bauten, und die ein bisschen pompöser ist als Winterthur, gegen Winterthur getauscht?
Ich meine, das ist auch ein Schicksal, das sind nicht Wege, die man irgendwie wählt. Man findet Heimat, wo man die Bindung, die wichtigsten Bindungen, die Liebe und Freundschaften findet. Ja, so hat sich's bei mir ergeben, dass ich in Winterthur ansässig geworden bin und da wirklich meine zweite Heimat gefunden habe. Aber eben auch, ich würde sagen, Heimat ist vor allem auch dort. Ich habe kürzlich mit jemandem darüber diskutiert, ich kenne einige Ausländer. Für mich ist Heimat eigentlich dort, wo ich meinen Beruf so ausüben kann, dass es mich befriedigt, wo ich meine Passion, meiner Berufung nachgehen kann. Und das habe ich hier gefunden, also diese Möglichkeit. Und deshalb ist es hier gegenwärtig sehe ich hier meine Heimat.
Aber das wäre ja auch möglich gewesen wahrscheinlich in Ihrer Heimatstadt, oder?
Ich schließe es nicht aus, also so von der Mentalität oder von den Traditionen her. Ich denke, das wäre an vielen Orten, wäre sowas möglich, ja. Aber es hat sich so ergeben und so, ich habe hier meine Bindungen, meine Leute, ich könnte nicht mehr zurück, ja.
Zurückgehen. Sie sind ja auch hier ein bisschen verwurzelt mit Ihrer Tango-Kunst. Sie tanzen Tango, noch nicht sehr lange zwar, aber sehr intensiv.
Ja, immerhin schon 4 Jahre.
Sie haben auch ab und zu mal einen Auftritt. Das
ja, ich habe es auch schon gewagt, aber von dem sprechen wir lieber nicht.
Tango passt auch ein bisschen in diese Inszenierung. Auch der Tango ist ein bisschen so ein, wenn er aufgeführt wird, ein inszenierter Tanz, ist es das, was Sie daran fasziniert hat?
Nein, weil ich suche keine Auftritte. Also so, auf das wäre ein möglicher Weg, dass man das anstrebt, auf der Bühne Tango zu tanzen. Aber mich interessiert schon viel mehr das Persönliche und der persönliche Genuss im Tango. Und er ist in jeder Begegnung, so in einem Tanzabend und in jeder Umarmung, da ist dann einfach ein persönlicher Genuss
Ihr Mann ist ja Tango-Lehrer und ein bekannter Tango-Tänzer, Rolf Schneider. Tanzen Sie oft mit ihm oder ist das im Tango so, dass man dann immer wieder auch mal wechselt?
Also ich habe 2 Jahre lang nur mit ihm getanzt, aber es gehört schon zur Tango-Kultur, dass man auch dann innerhalb von Abend mit mehreren Menschen tanzt, was auch schön ist.
Und mittlerweile ist das für Sie
ja, das genieße ich sehr. Ja, ich gehe eben. Sie haben erwähnt, ich habe da im Winterthur auch ein Projekt angerissen zusammen mit einigen Freunden, habe ich mich engagiert für eine Milonga, einen wöchentlichen Tango-Tanzabend im Kellertheater. Und da tanze ich auch jeden Abend, dann jeden Montag mit ganz unterschiedlichen Menschen, teilweise mit welchen, die ich gar nicht kenne.
Und das ist, da lassen Sie sich gerne führen, auch von verschiedenen Personen?
Ja, anders geht es nicht. Ja? Also ich habe kein Problem damit. Es ist schön. Es ist sehr schön, im Tango sich führen zu lassen.
Und man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen können.
Man muss sich einlassen, ja.
Liebes Publikum, in wenigen Minuten haben auch Sie die Möglichkeit, einige Fragen an Beata Siewi zu stellen. Bevor ich die Runde aber öffnen möchte, interessiert mich noch ein Blick in die Zukunft. Welche Projekte und Ideen stehen noch an?
Also wie ich schon am Anfang erwähnte, im Moment arbeite ich an der Vorbereitung von einem Kurs. Das ist eine Tätigkeit, die ich jetzt vor 2 Jahren erst aufgebaut habe, dass ich Korsetthandwerk unterrichte. Und da möchte ich noch einige Sachen mehr, also einige Modelle mir so zu erarbeiten, dass ich das Wissen auch weiter vermitteln kann. Und gleichzeitig aber nach wie vor Arbeit mit den Kundschaft, also neue Herausforderungen annehmen zu dürfen. Und auch ein Traum ist auf jeden Fall eine Prêt-à-porter-Kollektion, die ein bisschen auch aus dem Atelier weiter in die Welt geht.
Das, was meinen Sie?
Dass ich irgendwo in einem schönen Ort, dass meine Kollektion vertreten ist,
in einer Ausstellung,
in einer Boutique. Ja.
Und was meinen Sie, in welche Richtung wollen Sie sich noch für die Kurse weiterentwickeln?
Für die Kurse, das sind natürlich, wir haben ja 400 Jahre von Geschichte von Korsett und wir haben mindestens 12 Formen, also das sind so Basisformen und dann gibt es natürlich noch diverse Abwandlungen und also noch mehrere Möglichkeiten. Aber wenn man Korsetthandwerk beherrschen möchte, sagen wir mal, die 12 Formen muss man wirklich können.
Also
man muss
und so weit sind Sie aber noch nicht? Sie sind noch nicht.
Ich sehe es nicht, es fehlt noch ein bisschen was. Ja,
was fehlt Ihnen noch?
Es ist eigentlich vor Barock, also Renaissance, so noch die jakobinische Ära, also so die elisabethanische Korsett. Und was fehlt mir noch? Eigentlich fehlt nicht mehr so viel. S-Kurven-Korsett habe ich. Vielleicht so das Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es eine große Vielfalt. Innerhalb von 20 Jahren sind da noch so Unterformen gekommen, mit spezieller Betonung der Brüste, spezieller Betonung der Hüfte. Und das sind immer andere Techniken, die man dann anwenden muss. Und das möchte ich noch ausprobieren.
Ja. Ich sehe auch zum Beispiel, die Kaiserin hier hat eine ziemliche Betonung der Hüfte. Das war offenbar eine Zeit lang auch sehr, sehr in Mode. Ja. Heute ist man ja eher froh, wenn man die Hüfte nicht so betonen muss.
Genau, ja. Und eben, ich habe noch einiges so. Und man kann immer schauen, wie sich die Akzente dann geändert haben oder in jeder Epoche.
Haben Sie noch ein Projekt, wie zum Beispiel im letzten Jahr war es ja die Belle Epoque-Woche, die Sie ziemlich beschäftigt hat?
Ja.
Und ist so etwas in Aussicht noch?
Das Mal gibt es nichts Ähnliches, das war wirklich eine tolle Herausforderung. In diesem Zusammenhang entstand dann eben auch ein erstes echtes Belle Epoque-Korsett dann für die Ausstellung im Kandersteg. Das Jahr habe ich mir so ein bisschen eine Pause gegönnt. Ich habe auch kein eigenes Projekt vorbereitet. Eben ein bisschen geht das darauf zurück, dass ich sehr viel getanzt habe Und es war mir wichtig, auch diesen Tango-Tanzabend in Winterthur zu etablieren. Und da ist schon einiges an Energie reingeflossen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder eine Show vielleicht vorbereiten kann.
Und also eine Soiree, oder?
Eine Soiree, vielleicht ohne Text, vielleicht, das schwebt mir vor, eher die Schönheit der Frauen und die Musik so und Bilder wirken lassen, die Schönheit wirken lassen.
Was wäre das Schönste oder Beste, was Ihnen in naher Zukunft passieren könnte?
Ja, moi, je sais pas. Das kann ich nicht sagen. Man muss sich einfach einlassen.
Das heißt, Sie müssen sich ein bisschen vom Leben führen lassen?
Ich denke, bis jetzt ist vieles hat mich glücklich gemacht, ohne dass ich es geplant habe oder gesucht habe. Und ich denke, wichtig ist, ein eigenes Potenzial ausleben zu können, sich entfalten, sich Aufgaben zu stellen und an diesen Aufgaben zu wachsen. Und wenn man das macht, dann denke ich, kommt man auch an einen Ort, wo man glücklich ist.
Haben Sie ein Beispiel für eine Aufgabe in Ihrem Leben, an der Sie wirklich gewachsen sind?
Ich denke, Sie sehen meine ganze Arbeit, ja. Also ich bin in die Schweiz gekommen nach dem Psychologiestudium und ich konnte hier nicht Fuß fassen in einem Beruf, wo ich mir erträumt habe. Ich habe nach einem Weg gesucht und heute bin ich eine Corsetière und bin glücklich und habe Kundschaft, die meine Arbeit schätzt. Ich mache Shows, ich mache Vorführungen. Was will ich mehr?
Ja? Sie haben sich,
Das war eine Aufgabe, hier meine Berufung zu finden, ja? Einen neuen Weg zu suchen.
War es schwierig für Sie auch Fuß zu fassen, wirklich in der Schweiz? Oder in?
Es war nicht einfach anfänglich. Ja? Es war nicht ganz einfach. Es hat Zeit gebraucht.
Was machte die Schwierigkeit aus, außer vielleicht der Sprache?
Es ist jetzt eine andere Mentalität. Ich glaube, Polen und Schweiz haben, ja, haben große Unterschiede so im Gesellschaftsleben, im Alltag. Und das ist eine Auseinandersetzung, da einen Weg zu finden, ja, sich da eben um die Heimat dann wirklich zu finden. Aber ich kann sagen, wenn man einmal die Menschen gefunden hat hier, dann kann man großes Vertrauen haben in sie. Und das ist eine große Qualität.
Ja. Von den Schweizerinnen, ja, und Schweizer, ja, finden, ja, Sie. Mhm. Ich möchte jetzt die Runde gerne öffnen für Fragen. Hat jemand eine Frage an Beata Siewi? Ja, dieser Herr.
Das Atelier Entre Nous ist ja in Herbstzeit los, in diesem Film vertreten. In welcher Form?
Da gibt es eine Szene, da nimmt Stefanie Glaser aus einer Schachtel eine Corsage und zeigt sie als ein Stück, wo sie in ihrer Lehre vor Jahren mal angefertigt hat. Und das ist ein Spitzenbustier meiner Hand. Ja.
Etwas ganz Besonderes, weil ja der Film als Gipfelstürmer den ersten Platz geholt hat.
Ja,
also indirekt ist ja das...
Ja, es ist eine schöne Verbindung. Ich mag den Film sehr. Er zeigt auch, wie das Thema auch so von Lingerie und eben Verführung, was das für ein Potenzial hat. Also auch in der Schweiz.
Noch eine weitere Frage vielleicht? Sie haben ja auch für Cecilia Bartoli eine Garderobe gemacht. Wie kam es dazu?
Ich war schon immer sehr fasziniert vom Gesang von Madame Bartoli und ich habe ihr einfach mal einen Blumenstrauß geschickt und meine Visitenkarte dazu gesteckt.
Und sie hat Ihnen dann angerufen?
Dann hat sie angerufen, ja.
Und das?
Das ergab einen sehr interessanten Auftrag, ja, für eine Konzertrobe im spanischen Stil mit 3 Meter langen Schleppen, 30 Meter Sandgaller Spitze. Das war ganz schön.
Ich kann mir vorstellen, das war noch ein aufregender Moment, als sie wirklich angerufen hat, oder?
Ja, schon wo sie gekommen ist. Ich meine, schon wobei es ist eine sehr sympathische und unkompliziert, also im Alltag unscheinbare Person, könnte man sagen. Sie ist mit einem Mann und mit ihrer Mutter zur Anprobe gekommen.
Also völlig inkognito durch Winterthur,
ja,
geschlichen und...
Ja. Und ich habe auch keine Journalisten bestellt.
Ja, offenbar.
Mich würde interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben zwei Angestellte. Haben Sie genug zu tun? Hätten Sie gerne mehr zu tun, mehr Angestellte oder genügt das?
Eben, das ist so eine, ja, das ist so eine Frage. Ja, wenn ich mehr zu tun hätte, dann müsste ich mehr Angestellten haben und dann wäre das Ganze wieder größer. Und ich glaube, das würde mich auch entfernen vom Handwerk. Dann müsste ich viel mehr, hätte ich viel mehr Managementaufgaben. Die habe ich jetzt schon auch in ausreichendem Maß. Und deshalb könnte ich nicht wirklich behaupten, dass das mein Traum ist, viel größer zu werden. Manchmal hätte ich vielleicht gerne Kundschaft, die mich mehr künstlerisch noch mehr herausfordert. So. Aber das können durchaus nur einzelne Personen sein, weil es ist auch schön, an anspruchsvollen Projekten zu arbeiten, die dann irgendwie, was weiß ich, 100 Stunden Arbeit benötigen. Und das kann ich gut bewältigen, auch mit in diesem Rahmen, wie ich es jetzt habe, also mit einer Angestellten und einer Theaterschneiderin, die auf Abruf kommt. Es scheint mir eine gute Lösung im Moment. Auch, dass ich Talente von meinen Angestellten, die ein bisschen unterschiedlich sind, auch sehr gezielt nutzen kann.
Wie viele Korsetts werden denn da gefertigt?
Das hat auch schon Frau Eckli wissen wollen und ich habe so Schwierigkeiten mit Mathematik und mit Buchhaltung. Ich kann es nicht sagen. Manchmal sind es 2 Monate, da ist man an mehreren Aufträgen die ganze Zeit und kommt nichts raus und dann plötzlich in einem Monat kommen dann 4 Sachen raus oder so. Oder eben eine Ballrobe, das kann gut 100 Stunden in Anspruch nehmen und ein Korsett sonst nur, wenn es nur ein Korsett ist, kann vielleicht nur 20 Stunden 25 Stunden, das lässt sich so nicht sagen. Also es gibt, ja, es ist ganz unterschiedlich.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass Sie immer wieder gerne...
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es ist auf jeden Fall so, dass ich im Moment sehr ausgelastet bin mit den Aufträgen, was mich auch sehr, sehr freut. Ja. Also es ist als selbstständiger Werbender, immer muss man mit Schwankungen rechnen und im Moment haben wir schöne Aufträge und so jetzt, wenn sich jemand anmeldet, dann muss er damit rechnen, dass er im Februar dann vielleicht etwas bekommt.
Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Sie es geschafft haben, auch von Ihrer Kunst leben zu können?
Ja, das muss man. Wie soll ich sonst tun? Ja, ich meine, ich unterrichte auch. Also es gibt, natürlich muss man sich überlegen, wie man den Weg gehen möchte. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten auch so für mich, auch innerhalb der Korsetterie und innerhalb dessen, was mich wirklich fasziniert.
Gut, mit dieser letzten Frage und Antwort möchte ich den Stadttalk gerne abschließen. Vielen Dank und schön, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank, Beata Sevi, dass Sie sich Zeit genommen haben. Denn der nächste Stadttalk findet am 22. November statt. Dann geht es in die Welt der Wirtschaft mit AXA Winterthur, CEO Philipp Ecker. Die Moderation macht dann Karin Landolt. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie da waren und vielleicht nehmen Sie ein Stück Korsettwelt mit nach Hause.